Wir wollen den Römerbrief aufschlagen. Da könnte man so viel sagen. Einige haben das bezeichnet als gewaltigste Schrifttum der Christenheit. Und es haben Ungläubige gesagt, wenn der Römerbrief erfunden ist, dann ist er die genialste Erfindung. Und er hat einige Auswirkungen gehabt. Berühmtestes Beispiel: Martin Luther hat sich an welchen Vers bekehrt? Nee. Ja. Also Tobias, du darfst Ältester bleiben, du hast die Frage richtig beantwortet, auch nicht ganz ernst gemeint. Römer 1,17, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wollen wir dann noch aufzeigen, ich lese mal einleitend die ersten 7 Verse vor, man kann sagen, so geschrieben, 56, 58 nach Christus. Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, welches er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch, Vers 4, und nach dem Geist, der da heiligt, eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Durch ihn haben wir empfangen, Gnade und Apostelamt in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden, zu denen auch ihr gehört, berufen von Jesus Christus, allen Geliebten Gottes und berufenen Heiligen zu Rom. Wir können hier 5 Punkte, Vers 1, Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesandert zu predigen das Evangelium Gottes. Erster Punkt, der Ursprung des Evangeliums ist Gott. Also, so sehr wir in der Bibel eine gewisse Spannung haben, was du vorgelesen hast, Matthäus 11, 28, wo diese Stelle erstaunlich viele den Herrn gefunden haben, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das sagt der Herr nicht nur für die Auserwählten, das ist eine Generaleinladung. Und so sehr wir glauben, dass also ja der Mensch auch gefordert ist, aber trotzdem müssen wir sagen, es geht einmal alles von Gott aus. Insofern ist alles Gnade. Wäre er nicht gekommen, wäre er uns nicht nachgegangen, er ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist, keine Chance. Das ist ja der Unterschied zwischen Religion und Evangelium. In der Religion, das sehen wir dann noch, versucht der Mensch, sich vor Gott zu rechtfertigen, Gott zu erreichen. Im Evangelium kommt Gott zu den Menschen. Also Ursprung in Gott, Vers 1. Dann zuvor verheißen durch seine Propheten in der Heiligen Schrift. Die Basis, die Heilige Schrift. Vers 3, dritter Punkt, von seinem Sohn Jesus Christus. Zentrum des Evangeliums, Jesus Christus. Und auferweckt als Sohn Gottes in der Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Thema, Inhalt, Gott macht Tote lebendig. Das ist unser Proprium, nicht unbedingt jetzt Covid-19 und Corona und so weiter, sondern Gott macht Tote lebendig. Es gibt Hoffnung über das Grab hinaus. Das ist unser Proprium, nicht irgendwie Klimarettung und Verstaatlichung der Missgabel oder ich weiß nicht, was wir machen sollen. Das ist das, was wir allen anderen voraus haben. Dann Vers 5. Fünfter Punkt, durch ihn haben wir empfangen, Gnade und Apostelamt in seinem Namen, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Der Bereich alle Menschen und den Geliebten Gottes, berufenen Heiligen zu Rom. Und hier, dass es auch funktioniert, dass Menschen verändert werden. Aber das ist schon ein Faszinum, wenn man Zeugnisse liest, wie sehr oft ist das ja gerade in Südamerika. Es sagen alle Kenner der südamerikanischen Szene, könnte man die beiden Grundübeln Südamerikas in den Griff bekommen. und das ist Alkoholismus und Ehebruch, könnten mehr als 90% der Väter ihre Familien ernähren. Und wenn man das sieht, wie Familien bankrott gehen, und dann bekehrt sich der Vater und dann hört er auf, die Frau zu schlagen und die Kinder zu missbrauchen und das Geld zu versaufen, und dann blüht ein gewisser Wohlstand auf, dann sagt man von der Erfahrung her, das ist einmalig, dafür möchte ich leben, wie Menschen verändert werden. Und das ist der Unterschied eben zum Sozialismus. Hier steht allen Menschen, und das war das Faszinum, das viele hatten, oft genug ja auch Gläubige. Marx, wenn ihr seine Konfirmationsarbeit liest, faszinierend über Johannes 15, Weinstock und Rebe. Denkt ihr, das war ein tiefgläubiger Mann. Ja, und dann las er David Friedrich Strauss. Das Leben Jesu, und dann verlor er seinen Glauben. Und Engels war Pietistensohn, hat wunderbare Gedichte über Jesus Christus geschrieben. Jesus Christus, Gottes Sohn, steig herab von deinem Thron und rette meine Seele. Gib, dass ich dich nur wähle, Friedrich Engels. Und dann las er den zersetzenden Bruno Bauer, Cäsar und Kyrios, und wurde zu dem, was wir dann kannten, ein guter Sozialist. Deswegen ist ja die Landeskirche der Hochburg des Sozialismus. Da sitzen ja die ganzen Bibelkritiker. Die schauen dich ja schräg an, wenn du sagst, für mich ist die Bibel Autorität und Wort Gottes. Ja, von welchem Planeten kommst du eigentlich? Lebst du noch im Mittelalter? Und der Kommunismus hatte ein Faszinum, oder hat es noch, und der Sozialismus global, alle Menschen. Globale Errettung jetzt. Müssen wir Kohlendioxid bekämpfen? Die Termiten erzeugen 10-mal mehr Kohlendioxid als alle Menschen zusammen. Also müsste man mal anfangen zur globalen Errettung. Kampf gegen die Termiten. Insektizide her. Und es funktioniert nur nicht, weil er hat ein falsches Menschenbild. Wir kennen alle Uwe Holmer. Und dann stand ja auch im Bericht, der Mann, der Honecker aufnahm, und die haben sich angefreundet. Und Uwe Holmer ist ja ein Juwel, wirklich ein Geschenk, ein Mann von seelsorgerlicher Dimension, hat ihn auch noch dann besucht, als es mit Honecker zu Ende ging. Und die hatten einen Spaziergang gemacht, und dann sagte ihm Uwe Holmer, der Sozialismus kann nicht triumphieren oder sich durchsetzen oder Sieg haben. Und dann fragt Honecker, warum? Er hat ein falsches Menschenbild. Theorie ist Marx, Praxis ist Murks. Der Westen hatte Marx, der Osten hatte Murks. Jetzt haben sie beide fast Murks. Und er glaubt, dass der Mensch gut ist. Und da kommen wir ja gerade heute noch, Römer 1, da auf einiges zu sprechen. Das ist die große Illusion. Wie man das noch glauben kann, nach all dem, was sich der Mensch geleistet hat, gerade auch im 20. Jahrhundert. Aber die bespricht von dem Geheimnis der Bosheit. Es ist nichts offensichtlicher als die Bosheit des Menschen. Seine Korruption, seine Lüge, seine Hinterhältigkeit. Und trotzdem, nein, der Mensch ist gut. Bis dahin, dass man selber von sich denkt, ja, ich bin eigentlich ein guter Kerl. Bis man mal durch die Gnade Gottes in die Gegenwart Gottes kommt, da ruft man gewöhnlich, wehe mir, ich vergehe. Und hier also, es funktioniert, es werden Menschen verändert, es werden Menschen neu, Gebundene werden frei. Und jetzt greifen wir auf den Schlüsselvers, Römer 1, Vers 16 und 17, das ist der Schlüsselvers dieses ganzen gewaltigen Briefes mit 16 Kapiteln. Übrigens, Frage, wer hat den Römerbrief geschrieben? Eine sonderbare Frage. War ich laut genug? Wer traut sich zu antworten? Paulus. Naja, ich habe die Frage nicht umsonst gestellt. Schlagen wir mal auf, Römer 16, ist es der Vers 22? Ja, also ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, also der Autor des Römerbriefes ist Tertius, natürlich unter dem Diktat des Paulus. Das war aber jetzt mehr Auflockerung, aber die Schlüsselverse, Römer 1, Vers 16 und 17. Und der Rest dieses ganzen Briefes ist eine, wie Francis Schäfer sagte, Exposition, Darlegung dieser beiden Verse. Und diese Verse sind so gewaltig, die sollten wir soweit kennen. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die da rettet alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wie geschrieben steht, der Gerechte, welcher aus Gott kommt, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Da zitiert Paulus den Propheten Habakuk. Und jetzt kann man sagen, also hier, ich schäme mich nicht. Und jetzt angenommen, ich würde ein Mittel finden gegen AIDS. Corona lassen wir mal weg. Da werden so viele Mittel angeboten und alle stehen dann noch unter einem gewissen Vorbehalt. Da hat man den Eindruck, man ist Versuchskaninchen. Aber angenommen, ich hätte jetzt ein Mittel gegen AIDS, das sind übrigens auch ähnliche Viren, auch Coronaviren. Dann würde ich doch mit dem nicht hinterm Berg halten. Ich habe das Mittel gefunden. Aber das ist zum Glück ja nur eine ganz große Minderheit. Und jetzt sagt Paulus, er schämt sich nicht, sein Evangelium braucht jeder. Egal ob alt oder jung, ob Mann oder Frau, ob reich oder arm, gebildet oder ungebildet, ob vom Evangelium gehört oder nicht, ob aufs fromme Elternhaus oder nicht, jeder braucht es. Und das geht ja mit einer messerscharfen Logik durch. Ihr kennt ja alle den Theo Lehmann und er nennt den Paulus einer der brillantesten Theologen, die die Welt jemals hatte. Und er sagt, da kommen unsere Theologen, diese intellektuellen Zwerge gegen diesen Giganten und kommen da mit ihren modernen theologischen Brimborium, sag ich jetzt mal ein bisschen ungeschützt. Und wie kann er das sagen? Es ist eine Kraft Gottes, die da rettet. Und jetzt kommt natürlich, bei Paulus hat man den Eindruck, er schreibt und hat jemanden da unsichtbar, der mit Argumenten, Gegenargumenten vor ihm sitzt, schon vor sich sitzen ohne Skype und ohne Smartphone und geht auf dessen Einwände ein. Ja, wenn ich heute jemand sage, du musst gerettet werden, sag, wieso muss ich gerettet werden? Und jetzt Vers 18, denn Gottes Zorn von Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit gefangen halten. Du bist unter dem Zorn Gottes. Du brauchst einen Retter, bist unter dem Zorn Gottes. Also das hört man ja überhaupt nicht mehr. Bei der Evangelistenkonferenz war mal das Thema Verkündigung in Gnade und Gericht und dann hat dann Klaus-Jürgen Diehl zu dem Thema gesprochen. Man hat untersucht, wie oft wird von den Kanzeln in Deutschland der lutherischen Kirche von Hölle oder ewiger Verdammnis gesprochen und Ergebnis war, dass jemand die polemische Frage stellte, ist die Hölle noch zu retten? Die taucht nicht mehr auf. Und dieser, wer kennt den Namen Francis Schäfer? Naja, das ist auch eine galoppierende Minderheit. Dem Gotteszorn von Himmel, diesen Vers hat er ganz besonders immer wieder aufgezeigt, auch Ravi Zacharias, über alles gottlose Wesen der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit gefangen halten. Dass sie nämlich, also gerade auch wenn man die Bundestagsdebatten sieht, da sieht man ja jede Menge von gerade auch unseren gottlosen Parteien, von Rot und Ultrarot und Grün und Links und Ultralinks und ich weiß nicht was. Und es wird ständig moralisiert. Man ist korrupt, man ist ausbeuterisch, man ist ungerecht, man ist unsolidarisch. Ja, liebe Freunde, die Leute glauben ja nur an das Sichtbare. Im Anfang war das Chaos und das Chaos schuf Himmel und Erde. Moleküle haben keine moralischen Eigenschaften. Woher kommt es? Warum ist Plagiat falsch? Und Ehebruch heute in Ordnung? Wer bestimmt da die Maßstäbe? Und wie Francis Schäfer sagt, sie halten einen Teil der Wahrheit fest, um überhaupt leben zu können, aber wegen der Rebellion ihres Herzens tragen sie es nicht zum konsequenten Ende und sind ohne Entschuldigung. Und jetzt Vers 18, also es beginnt mit denn, du brauchst einen Retter, du bist unter dem Zorn Gottes. Und jetzt die Frage heute, wenn ich einen normalen, humanisierten deutschen Schüler heute sage, leider auch in Amerika greift es galoppierend um sich, die schnellst wachsende Religion jetzt, der Atheismus, der Humanismus, das gab es bis vor kurzem in Amerika kaum. Also hör mir auf mit Gott und wer ist denn Gott? Und deswegen Vers 19, wiederum denn, was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbart, Gott hat es ihnen offenbart. Ja, wo denn, wie bitte? Deswegen Vers 20 wiederum, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen seit der Schöpfung der Welt und wahrgenommen an seinen Werken. Jetzt kommt, sodass sie keine Entschuldigung haben. An Apologetos, das ist der Schlüsselvers der ersten drei Kapitel. Sie haben keine Entschuldigung. Deswegen brauchen sie den Erlöser. Und da kommt natürlich sofort dieser Einwand, ja Moment einmal, die Wissenschaft hat festgestellt und so weiter. Und Evolution ist doch bewiesen. Und hier sagt Paulus das Argument des Schöpfers, Gottes ewige Kraft und Gottheit. Und da ist ja interessant, wer kennt den Namen Werner Gitt? Also das sind schon mehrere. Und er ist ja Informatiker. Und versteht ihr, unser größter Irrtum war, wir haben die sichtbare Wirklichkeit in zwei Kategorien eingeteilt, nämlich Materie und Energie, und haben die entscheidende Dimension vergessen, Information. Alles Leben beruht auf hochkomplexer Information, sodass die, die sich da auskennen, die Mikrobiologen und so weiter, die Biochemiker, die Informatiker, die kriegen dann zum Teil weiche Knie, wenn sie sehen, was für eine fantastische Informationsmenge auf kleinsten Raum verschlüsselt ist. Und das hat uns der Werner Gitt beigebracht. Die Zelle kann dreidimensional speichern. Die DNS ist ja jetzt sehr populär geworden durch die ganze Corona-Debatte und so weiter. Und die Messenger-RNA jetzt mit den ganzen Impfversuchen. Und das ist so eine fantastische Informationsdichte, auf der in jeder Menschenzelle verschlüsselt ist und sozusagen unsere biologische Maschine läuft. Also angenommen, ich will, dass mir jemand ein modernes Auto baut. Ich gehe also zum Mechaniker, zu irgendeiner Firma, bringe ihn den Plan, bitte setzt mir diese Information, die hier auf der Blaupause ist, in Metallteile um. Und so geschieht es, werden wir in Eiweiß sozusagen umgebaut. Und wie Werner Gitt sagte, die Informationsdichte der menschlichen Zelle ist so gewaltig, könnten wir so verschlüsseln, dann könnten wir das Gesamtwissen der Menschheit auf das Tausendstel des Volumens eines Stecknadelkopfes unterbringen. Und die Zelle hat die Kapazität, diese Informationsdichte, das wären so ungefähr 1000 Bände, je 500 Seiten in 20 Minuten zu verdoppeln. Und da sagt Werner Gitt zu Recht, da reicht mein Glaube nicht aus, das auf Unintelligenz, auf Zufall zurückzuführen. Alles Leben beruht auf einer fantastischen Informationsmenge. Ich habe das mal gelesen, was alles als Voraussetzung nötig ist, damit man sprechen kann. Wir denken, ja, machst den Mund auf, man spricht und so weiter. Also mindestens 20 Punkte. Dank Artillerieverkalkung, Alterserscheinungen, zu Beginn mehr Software, später dann mehr Hardware. Meine Definition der Verkalkung leider den Bach runter. Aber auch da laufen schon solche fantastischen Prozesse. Und man wusste zur Zeit eines Haeckels, das war ja die Fanfare Darwins auf deutschem Boden, nichts von der Komplexität einer Zelle. Und in seinem Bestseller Die Welträtsel schrieb er, das Urmeer schwappelte und die erste Zelle war da. Der Werkzeugkasten wackelte und das erste iPhone war da. Ja, und das ist noch nicht vergleichbar in der Komplexität. Jetzt kann man Ihnen ja gar nicht einen Vorwurf machen, weil die ahnt ja nichts von der Komplexität an der Zelle. Es gab damals keine Mikroaufschlüsse. Aber wir sind ohne Entschuldigung und ewige Kraft. Danke, Katrin. Also meine Frau hat mir schon gedeutet, zurückschalten, Rückwärtsgang einlegen. Also man kann an der Schöpfung eine uferlose Intelligenz erkennen. Also besonders die hochkarätigen Wissenschaftler. Sodass Einstein sagte, die wirklich tief religiösen Leute heute sind unsere besten Wissenschaftler. Und damit meint er Max Planck. Und jetzt haben sich mal die Nobelpreisträger der Physik versammelt und haben unter sich überlegt, von Heisenberg und wer da alle dabei war, wer ist unter uns eigentlich der Genialste? Und haben sie einmütig gesagt, Max Planck. Und der hat ein tief religiöses Zeugnis abgelegt. Weil er merkte, hier ist eine fantastische Harmonisierung, Feinabstimmung, eine Mega-Intelligenz. Aber man kann an der Schöpfung nicht erkennen die moralischen Eigenschaften. Ist es ein guter oder böser Gott? Es gibt herrliche Dinge in der Schöpfung, aber es gibt schrecklich grausame, wenn man das mit den Parasiten sieht und was da alles läuft. Kann man fast sagen, ist es Gott oder ist es der Teufel? Und hier mache ich eine kleine Klammer auf, ist ja da auch so eine Harmonie in diesem Evangelium. Wenn in der Bibel ein Wort das erste Mal auftaucht, ist es ja sehr oft der Schlüssel. Und das erste Mal steht das Wort Liebe in 1. Mose 22, wo Gott zu Abraham sagt, gib mir deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn. Liebe heißt geben. Die Welt hat es anders definiert. Liebe ist für sie Sex, aufsaugen und wirst dann wie eine ausgesaugte Kartoffel und so weiter weggeschmissen. Liebe heißt geben, ja, und was ist das Größte, das ich geben kann? Mein eigenes Leben. Und dann setzt der Herr ja in Johannes 15 diesen Maßstab. Niemand hat größere Liebe, denn der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und wenn ich mir die Schöpfung anschaue, dann kann ich erkennen, uferlose Intelligenz. Das blickt auf das Kreuz. Unendliche Liebe. Für mich einer der schönsten Verse, steht auch in unserem Ehering, Jeremia 31, Vers 3. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Höre die Völker des Herrn Wort, der Israel zerstreut hat, wird es auch wieder sammeln. Ja? Und Gott zeigt an Israel, dass er seine erste Liebe nicht loslässt. Deswegen bringt er sie auch zurück, auch wenn noch so viele Theologen sagen, es stimmt die Substitutionstheologie, die Gemeinde hat Israel abgelöst. Nein, Gott holt sie zurück, direkt vor unseren Augen. Also man kann heute Bibel und aktuelle Ereignisse fast parallel lesen. Gottes unsichtbare Wesen wird wahrgenommen in seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Und auch der große Atheist Bertrand Russell, damals zur Zeit der Kulturrevolution, 70er Jahre, Frankfurter Uni, da haben die Jusos verteilt seinen Bestseller, Warum ich kein Christ bin. Stellt euch vor, ich würde mal heute auf der Frankfurter Uni ein Büchlein verteilen, Warum ich kein Moslem bin. Also gar kann ich mich aber warm anziehen. Am besten gleich den Sarg bestellen. Hier sieht man seine Trümmer rauchen, der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen. Merkt ihr diese Zweiermaß, das heute läuft? Und, aber auch er stand dann am Ende seines Lebens, war hochbegabter Mann, ganz frommer Hintergrund. Und da stand er immer an seinem Fenster und beobachtete den Sonnenaufgang und ihn bewegte die Frage, gibt es einen Gott? Und wie Friedrich Nietzsche, Pastorensohn, wollte Missionar werden, war nach seiner Konfirmation so von seinem Erlöser begeistert, dass er am liebsten sterben wollte, um bei Jesus zu sein. Der Mann, der das Christentum den unauslöschlichen Schandfleck in der Geschichte der Menschheit bezeichnete. Von ihm stammt der Satz, auch der Atheist schleicht mehrmals des Nachts um das Grab seines toten Gottes. In ihren tiefsten Herzen wissen sie genau, da haben sie dieses unruhige Gewissen, es ist mehr da als nur das Sichtbare. Darf es aber nicht von oben herab sagen, weil hier steht ein ehemaliger, überzeugter Atheist. Heute greife ich mir auf den Kopf, aber na gut, oder na schlecht, wie immer. Und jetzt kommt's, liebe Freunde, jetzt wird's hochaktuell. Sie wussten, dass er ein Gott ist, haben nicht gepriesen seinen Gott noch im Gedanken, sondern haben ihr Gedanken dem Nichtigen zugewandt und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Jetzt beginnt sozusagen eine Abwärtsentwicklung, Verfinsterung. Wie in Epheserbrief, in ihren Gewissen sind sie stumpf geworden, verfinstert. treiben jede Unzucht voller Gier. Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Das ist vielleicht die beste Definition. Darf es aber nicht von oben herab sagen. Hier steht jemand, der war überzeugt. Kamen uns klug vor. Aber es ist so wahr. Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Jetzt kommt es und haben verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild, gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Jetzt hat der Mensch alles verkehrt. Er, der im Bilde Gottes geschaffen ist, macht ein Bild von Gott. Und wie Francis Schaeffer ausführt, durch die Rebellion des Menschen gegen Gott ist er getrennt von Gott, er ist getrennt von Natur, er ist getrennt von seinem Nächsten, er ist getrennt von sich selber. Ich habe es gestern erwähnt, im Zuge der Corona-Krise, die Psychiater, psychiatrischen Seelsorger sind ausgebucht, nehmen nur noch ganz schwere Fälle, wo Leute praktisch kurz vor dem Selbstmord stehen. So eine Schlange hat sich jetzt gebildet durch diesen Shutdown, durch diesen Lockdown, dieser Corona-Maßnahmen. Suizidrate, besonders bei Mädchen, jungen Frauen, über 50% hochgeschnellt. Und das sagen wir nicht von oben herab, sondern lasst euch versöhnen mit Gott, wollen wir da rufen, zur Zeit und zur Unzeit. Verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes ein Bild eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Und es wird Folgendes berichtet von Papua-Neuguinea. Da hat einer von den Wycliffe-Bibelübersetzern nach viel Mühe die Stammessprache, also die Bibel in ihre Stammessprache übersetzt. Und dann hat man denen Römerbrief vorgelesen. Und während da jetzt der Übersetzer das vorlas, merkte er, wie das Gesicht des Häuptlings immer finsterer wurde. Und dann fragte er den Missionar, was soll ich jetzt tun? Lies noch einmal. Und dann stellte er nur eine Frage. Who told you? Wer hatte das gesagt? Das ist genau die Geschichte unseres Stammes. Wir kannten den wahren Gott, aber wir haben ihn verworfen. Und jetzt haben wir Angst vor allen möglichen Kreaturen. Die sogenannten glücklichen Heiden, das dachte man noch zur Zeit von Jean-Jacques Rousseau und Napoleon und so weiter, die leben in unglaublichen Ängsten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Gerade auch in Papua-Neuguinea gibt es einen Stamm. Wenn der Vater stirbt, ist die Mutter schuld. Die muss dann von den Söhnen erwürgt werden. Und dann laufen sie schnell weg, damit der Geist der Mutter nicht über sie kommt. Das nenne ich glückliche Stammesfolklore. Und, liebe Freunde, jetzt lande ich in einem Fettnäpfchen. Ich möchte es auch nicht dogmatisch sagen. Ich sage meine persönlichen Empfinden. Sie haben verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen. Ich habe mich 68 bekehrt. Ich komme nicht vom Taufstand, da war ich evangelisch, aber vom Erziehungswesen her aus dem Katholizismus in Wien, ja, aufgewachsen im Kindergarten, katholisch, haben wir zu Maria gebetet vom Essen. Und als ich gläubig wurde, wollte ich kein Bild mehr von Jesus. Und da hat es ja im Katholizismus keinen Mangel. Und ich selber kann mir einen Jesusfilm nicht anschauen. Da muss ich meine Augen schließen. Vielleicht kennt jemand den Namen Benedikt Peters. Der kommt ja aus der Drogenszene, hochbegabter Mann. Er kann 9 Sprachen, liest das Griechische und Hebräische, so wie ich das Englische. Ich habe mal gefragt, ob er Italienisch kann. Eine Antwort, die Sprache ist so leicht, lohnt nicht der Nachfrage. Also der hatte die Sprachengabe, der hat sie. Und aber kommt aus der Hippie-Szene. Ging als Hippie nach Indien und Pakistan, hat sich in Pakistan bekehrt. Wird man heute nicht für möglich halten. So gewaltig hat der Herr in ihm gewirkt. Und dann sagte er, als wir da einen Schulungskurs gemeinsam hatten in Indien, Zentralindien, da sagte er zu den einen Leiter von diesem Outreach Training Institute, diesem Schulungsprogramm für die jungen Missionare, der indischen evangelischen Mission, Indian Evangelical Mission, sagte, weißt du, Mohan, immer wenn ich diesen Film sah, musste ich meine Augen schließen. Das war ein Hippie und nicht mein Herr. Die Wahrheit kann man nicht spielen. Gott und Teufel kann man nicht spielen. Und das wusste so bis Ende der 60er Jahre praktisch jeder. Und diesen Film Ben-Hur habe ich ja gesehen, noch als Ungläubiger wird er nicht gezeigt. Man sieht ihn einmal von hinten. Das war tabu, das wusste die Welt. Ich darf hier sagen, in dem Alter konnten wir uns nicht vorstellen, ich jedenfalls, dass man jemals Sexualverkehr öffentlich zeigt im Film. Das war undenkbar. Alles Schnee von gestern. Ihr merkt, ich komme nicht aus dem letzten Jahrhundert, ich komme aus dem letzten Jahrtausend. Ich bin lebendes Fossil. Und ich sage es jetzt nicht dogmatisch. Ich kenne feine Missionare, die setzen diesen Film ein. Ich würde es nicht tun. Die ringen auch darum. Die sagen dann zum Glück den Leuten ganz deutlich, du, das ist aber nicht der wahre Jesus. Das ist nämlich einigen passiert. Die verwechseln gerade in diesen animistischen Religionen das Bild und so weiter. Ein Bibellehrer, weiß ich, musste nach diesem Film in die Seelsorge. Ihm kam in der stillen Zeit immer dieser Jesus hoch. Aber Gott ist souverän. Ihr kennt die große Trostpassage aller Verkündiger, 4. Mose 22, Bileams Esel. Wenn Gott es geschafft hat, durch einen Esel zu reden, kann es ja ab und zu mal auch schaffen, durch ein Rindvieh zu reden oder unser einer. Versteht ihr, was ich meine? Gott ist souverän und es ist keine Frage für mich, dass durch diesen, besonders von Campus, diesen Jesusfilm, wo sie das Lukas-Evangelium verfilmt haben, Menschen zum Glauben kommen. Aber die Gefahr ist, ich werde nicht vergessen, wie Linhard Pflaum sagte, Gott und den Teufel kann man nicht spielen. Nochmals, die Wahrheit kann man nicht spielen. Die Wahrheit, da ist es, angenommen, ich spiele jetzt den Tobias, also hier sind wir uns ja schon ziemlich ähnlich geworden, da müsste ich noch nachwachsen und jetzt wäre ich zurechtgeschminkt auf den Tobias und Leute, und ich sehe immer mehr aus wie der Tobias. Ja, und dann kommt einer, der ihn näher kennt und sagt, du bist doch nicht der Tobias, du bist eine Fälschung. Und wir wissen gar nichts von Jesus, wie er ausgesehen hat. Das Einzige, was wir wissen aus Jesaja 50 ist, dass er einen Bart hatte, aber den hatte damals jeder. Ja, warum? Gott kennt doch unsere Schwächen. Man ist sehr anfällig für das Spürbare. Man möchte gern was greifen und so weiter. Und der Glaube ist dagegen. Es ist ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und Paulus stellt nicht als Gegensatz, wie es die schwarmgeistige Bewegung gemacht hat, Glaube und Denken, sondern Glaube und Schauen. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Und die Kirchenväter sagten, ich glaube, darum denke ich. Und die Reformation war der Bildungsschub. Die haben dann sofort den Leuten Lesen und Schreiben beigebracht mit der Bibel und deswegen haben die reformierten Länder innerhalb kürzester Zeit das Analphabetentum überwunden. Und die ersten 103 Universitäten Amerikas sind alle von Gläubigen gegründet worden. Und auch Harvard, also laut Lauterbach Harvard, Hochburg des Atheismus heute, 1636 gegründet. Da sagten sich die Gründerväter, wir können es nicht verantworten, dass unsere Nachkommen nicht die Bibel kennen. Deswegen ist Harvard gegründet worden. Harvard war ein tief gottesfürchtiger, gläubiger Calvinist. Das sagt man uns heute nicht. Haben wir mit unserer Kraft und Wissenschaft hat festgestellt und Humanismus und Atheismus und so weiter, haben wir ja alles erkannt. Also ich habe mich da etwas rausgehängt und wenn jemand das anders sieht, dann sei seiner Meinung gewiss, ich selber kann mir einen Jesusfilm nicht anschauen. Für mich wäre das eine Strafe. Ich muss meine Augen schließen. Und interessant ist, Friedrich Hensler, der ja ständig da auch in seinem Verlag damals den Jesusfilm hatte, da hatte mal Wolfgang Bühne gestanden, er hat sich den nie angeschaut. Bei den Älteren war das irgendwie klar, und Wolfgang Bühne auch. Bei der Jugend, wenn ich heute in so eine normale Freikirche komme und sage, wir machen einen Catch, wer spielt mir den Teufel, wer spielt mir Jesus oder gar den Gott, melden sich die gleich. Das denke ich, wäre früher nicht möglich gewesen. Aber gut, und jetzt kommen diese furchtbaren Sätze. dreimal dahingegeben, pa edokein. Darum hat sie Gott dahingegeben, in ihre Herzen Gelüste, in Unreinigkeit zu schänden ihre eigenen Leibe an sich selbst. Sie, die Gottes Wahrheit verwandelt haben in Lüge und haben geehrt und gedient dem Geschöpf statt dem Schöpfer, der gelobt sei in Ewigkeit. Wenn wir Katholiken, ich komme ja aus, indirekt aus dem Katholizismus, ja, wir beten sie nicht an, wir ehren sie nur und so weiter. Ja, hier steht's, geehrt und gedient dem Geschöpf statt dem Schöpfer. Und das ist oft nur eine rein theoretische Diskussion. Nein, wir beten sie nicht an. Für die Bibel ist das Wort für Anbetung unter anderem auch proskeneo, das heißt, so seine Knie beugen. Und wenn ihr in katholischen Ländern seid, und ich bin ja in Wien aufgewachsen, das Zentrum der Gegenreformation, da knien sie vor den Statuen. Können hundertmal sagen, nein, das ist nicht Anbetung, das ist nur Anrufung und dann wird dann irgendwelche Worte gebracht. Die Wirklichkeit sieht völlig anders aus. Und dann weiter. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Lüste, denn ihre Frauen haben verwandelt den natürlichen Umgang in den unnatürlichen. Es gibt Leute, die sagen, die Bibel sagt nichts gegen lesbische Liebe. Stimmt nicht. Römer 1, Vers 26. Den natürlichen in den unnatürlichen. Desgleichen auch die Männer haben verlassen den natürlichen Umgang mit den Weibern und sind einander entbrannt in ihren Lüsten, haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Ich habe mal bei Dave Hunt nachgelesen, der hat da seine Publikation gehabt, seine monatliche, den Berean Call, den Ruf der Berührer. Und da wurde medizinische Gründe, Statistik aufgezeigt, die Lebenserwartung des männlichen Homosexuellen ohne AIDS ist 41 Jahre und mit AIDS 39 Jahre, aus medizinischen Gründen. Also wenn das jetzt ruchbar wird, dann muss ich mich aber warm anziehen. Das ist ja inzwischen tabu. Versteht ihr, da merkt man, wo eine Ideologie diktiert, und wo noch Fakten sind. Wir leben in einer postfaktischen Zeit, das hat sogar die Merkel gesagt. Hätte man das vor 30 Jahren gesagt, dann hätte man gesagt, naja, das klingt also wenig schwulenfreundlich, aber gut, wollen wir mal nachschauen, ob das stimmt. Heute völlig uninteressant, ob das stimmt. Du bist homophob. Diskriminierung. Wumms. Kadi lauert auf dich. Zeiten der freien Meinungsäußerung vorbei. Und es soll Jean-Jacques Rousseau, Voltaire gesagt haben, wenn du wissen willst, wer dich beherrscht, find heraus, wenn du nicht kritisieren darfst. Und wenn man nicht mehr öffentlich kritisieren darf, und auch dann wirst du bei YouTube und Facebook sofort gecancelt und so weiter. Homosexualität. Das ist die einflussreichste Lobby geworden. Die Bibel sagt dahingegeben. Und ich habe gestern das schon angedeutet, wer kennt Alexander Strauch? Er ist Jahrgang 44, also gerade ein Jahr jünger als ich. Er wurde gefragt, das war jetzt gestern vor einer Woche noch, dort in Denver, was er von der Zukunft hält. Und er sagte, er bereitet seine Gemeinde auf Verfolgung vor. Ganz treuer Mann Gottes, wirklich ein Geschenk, ein Mann des Friedens, der Gemeinde nie eine Spaltung erlebt hat, weil er sagt, wir haben Männer des Friedens, die konnten vermitteln zwischen verschiedenen Positionen. Und er sagte, die Schwulenlobby setzt jetzt allen daran, die Gemeinden und die einzelnen Ausbildungsstätten zu infiltrieren, man könnte sagen zu erobern. Naja, und da war ja, oder ist Tabor in Marburg und war ja eine pietistische Ausbildungsstätte und der theologische Leiter Thorsten Dietz, sehr brillanter Mann, homosexuelle Beziehungen sind Gott gewollt. Und wir haben das mitbekommen mit Martin Grabe, pietistisches Schwergewicht, Chefarzt der Hohen Mark, schreibt ein Buch über Homosexualität, Gott gewollt. Hans-Peter Hempelmann war mal Seminarleiter von Liebenzell. Homosexuelle Beziehungen sind Gott gewollt. Gut, Liebenzell hat sich davon distanziert. Er ist es jetzt nicht mehr. Es ist ja der Volker Geckle, das würden die jetzt nicht mehr sagen, dass es nicht falsch verstanden wird. Aber da ist man sprachlos. Und jetzt dürfen wir es nicht von oben herab sagen. Sie sind dahingegeben, aber von Gott nicht aufgegeben. Und jetzt kommt das dritte Mal, Vers 24, Vers 26, Vers 28, dahingegeben. Du, stimmt das? Ich darf heute Abend bis, ist ja der längste Tag, deswegen darf ich heute Abend bis 22 Uhr predigen, nicht? Das hast du doch gesagt, lieber. 24. Und schaut, jetzt kommen diese Sätze. Jetzt kommt hier der längste Sündenkatalog in den Briefen. Hier haben wir 21 Punkte. In 2. Timotheus 3, 18 Eigenschaften und in Galater 5, 15 Eigenschaften. Und gleich, wie sie es für nichts geachtet haben, dass sie Gott erkannten. Liebe Freunde, da wollen wir gar nicht auf andere schauen. Wie viel bedeutet es dir, fliegt da die Zettel raus, dass du Gott erkannt hast? Wie viel sind wir noch bereit, Opfer zu bringen? Wie viel ist Seibel bereit? Ich gehöre zu einer Generation, die Überfluss und Freiheit erlebt hat, wie keine jemals in der Geschichte der Menschheit zuvor. Wenn ich an einen Ort komme, wo es kein WC gibt, da habe ich sowieso schon eine Glaubenskrise. Also nicht von oben herab. Sie es für nichts geachtet haben, dass sie Gott erkannten, hat sie Gott dahingegeben, in verworfenen Sinn zu tun, was nicht taugt. Voll alles Unrechten, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neides, Mordes, Haders, List, Tücke, also Ohrenbläser, also Leute, die Gerüchte falsche weitersagen, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hoffärtig, ruhmredig, auf böses Sinnen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Schöne Liste. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Sie wissen, dass diese solches tun, nach Gottes Recht des Todes würdig sind, aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Liebe Freunde, an diese Bibelstelle kommt mir jetzt spontan in den Sinn, musste ich denken, jetzt ist am 23. Juni die Abstimmung in der EU wegen dieses Matic-Papiers, dass praktisch Abtreibung ein Menschenrecht wird. Und es nicht mehr gilt, dass man aus Gewissensgründen Abtreibung ablehnen kann. Das schreiben die ausdrücklich, sondern das soll eine verweigerte Hilfeleistung sein und von daher bestraft werden. Weil die können es nicht ertragen, dass andere sich dann noch sperren. Sie wollen uns alle in diesen Sog der Verschuldung mit hineinnehmen. Und es gibt in Gottes Augen kein todsicheres Kennzeichen für das bevorstehende Gericht als Vergießen von unschuldig Blut. Und nichts ist unschuldiger als ein Ungeborenes. Und zwar jetzt dann bis vor den Eröffnungswehen. In Amerika haben Obama, natürlich Hillary, jetzige Vizepräsident Kamala Harris, auch Joe Biden, und ACLU und so weiter ein Gesetz verabschiedet, wenn ein abgetriebenes Kind die Abtreibung überlebt, darf es nachträglich getötet werden. Das ist Heidentum pur. Das hat Trump alles verhindern wollen. Hat es ja auch verhindert, haben es dann sofort geändert. Und liebe Freunde, die Christen hatten in der antiken Welt den Ruf, die Christen töten ihre Kinder nicht. Es gibt da einen Brief von einem gewissen Hilarius aus dem 1. oder 2. Jahrhundert nach Christus. Da schreibt er an seine Frau, wenn es ein Mädchen ist, bring es um, wenn es ein Junge ist, lass es leben. War völlig normal. In Madagaskar, meine Frau war zweimal dort, ich war nur einmal. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Post an Bord. Und täglich schwamm einer fort. Da gibt es Unglückstage. Zwillinge sind Unglück, werden ausgesetzt. Unglückstage werden ausgesetzt, also auch wenn es kein Zwilling ist. Und dann haben die Missionare eine Anzeige aufgegeben, gebt uns eure Kinder, die unter einem Fluch stehen, nach eurer Meinung, denn Wir glauben an den, der für uns zum Fluche geworden ist und das Gericht Gottes getragen hat. Und dann trifft man dann dort ältere Missionarsfrauen mit allen möglichen adoptierten Kindern. Das war das Kennzeichen der frühen Christen. Sie töten ihre Kinder nicht, ob missgebildet oder nicht, ob Mädchen oder Junge, kam nicht in Frage. Das war so ein Umbruch. Sie war eine Parallelkultur. Bei der Ausbrechung Bruch der Pest, die Adel ist aufs Land geflohen, haben ihre Verwandten zurückgelassen. Die Christen sind hingegangen, haben sich um die gekümmert. Sind oft genug selber dann daran gestorben. Versteht ihr, warum das in diesen ersten Jahrhunderten sich wie ein Steppenbrand ausgebreitet hat? Das war einmalig. Und hier also dieses Schreckliche dahingegeben. Wir haben dieses Wort dahingegeben, mehrmals in die Bibel, aus Zeitgründen nicht mehr alle, aber Psalm 81, Vers 11. Aber mein Volk gehorcht mir nicht und Israel will mich nicht. Nee, das ist Psalm 95. Darum habe ich sie dahingegeben in die Verstockung ihres Herzens, dass sie wandeln nach eigenen Rat. Das eine ist Psalm 95, da steht Folgendes, da mache ich jetzt noch, also keine Angst, es dauert nur bis knapp vor Mitternacht. Kurz vor der 40-Jahr-Feier, 7. November 89, 40 Jahre Sozialismus, Fortschritt, Menschlichkeit, edel sei der Mensch, hat mir ein Gläubiger aus der Ex-DDR diesen Vers geschickt, Psalm 95, hat er so geschickt gemacht, hat die Stasi auch nicht mitbekommen, Vers 10 und 11. 40 Jahre war das Volk mir zuwider, sodass ich sprach, es sind Leute, die meine Wege nicht lernen wollen, sodass ich schwur in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Und dann prompt genau, fast auf den Tag genau, wurde aus Marx Murks. Jetzt sind wir dran, im Westen, mit 40 Jahren. Und das andere ist doch Psalm 81. Da gibt es den Schlüsselvers für die Dentisten. Tu deinen Mund weit auf, lass mich ihn füllen. Und dann, aber mein Volk gehorcht nicht meiner Stimme, Vers 12. Und Israel will mich nicht. Darum habe ich sie dahingegeben, in die Verstocktheit ihres Herzens, dass sie wandeln nach eigenem Rat. Und liebe Freunde, wenn man auf die eine Seite legt, Römer 1, ab Vers 20, dass sie sich verweisen, jetzt sind sie für Narren geworden. Und all das geschieht, sagt die Bibel, wenn man den Schöpfer ablehnt, wenn man sozusagen glühender Evolutionist wird. Und auf die andere Seite, das, was die letzten 2, 3 Jahrzehnten sich abgespielt hat, da muss man sehen, die Bibel ist prophetisch, die Bibel kennt die Zukunft. Und ich habe das in anderen Rahmen mehrmals betont, gerade in der Auseinandersetzung, die wir heute haben. Die Bibel ist das einzige Buch in der Geschichte der Menschheit. Bitte merkt euch diesen Satz. Die Geschichte nicht zurückblickend, sondern vorausblickend geschrieben hat. Daran bin ja ich als ehemaliger Atheist mit meinem Atheismus zerbrochen, als ich sah die biblische Prophetie in Zusammenhang mit dem Volk der Juden. Da merkte ich, das kann nicht Zufall sein. Und wie wollen wir jetzt Schluss machen? Es ist ja unheimlich, wie sich da der Wind gedreht hat. Und wie die Dinge sich jetzt beschleunigen. Ich schließe mit Folgendem ab. Koreaner, Kind aus frommem Elternhaus, geht in die schwule Szene hinein, feiert sein Fleisch, treibt seine Unzucht. Wie es im Philipperbrief heißt, ihr Gott ist ihr Bauch, ihre Ehre ist ihre Schande. Unsere Heimat aber, sagt dann Paulus, ist im Himmel. Und Drogenhandel und ich weiß nicht, was da noch alles mitlief und kommt ins Gefängnis. Und da ist dann Folgendes geschehen. Er lag dann auf der Pritsche, kam nicht mehr Drogen ran, war schrecklich gelangweilt, liegt auf der Pritsche und dann sieht er über sich eingeritzt, Jeremia 29, Vers 12 und 13. Ja, was steht denn da eigentlich? Hat er sich eine Bibel bringen lassen? Und da stand, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen. Das hat ihn schon angesprochen. Lies die Bibel, kommt zum Glauben. ist immer noch homosexuell, ist aber jetzt Lehrer am Moody Bible Institute, also eine der besten Ausbildungsstätten, die Amerika immer noch hat. Viele sind ja inzwischen eingeknickt. Und schrieb ein Buch, das eine Art Bestseller wurde, über sexuelle Reinheit. Und sagt ganz offen, ich weiß, wovon ich rede, ich habe immer noch homosexuelle Neigungen, aber ich lebe es nicht aus. Und stellt sich dem Maßstab Gottes und wird jetzt sogar zu einem begnadeten Bibellehrer. Das vermag die Gnade Gottes. Dass er im gewissen Sinne nicht mal das wegnimmt, aber dieser Mensch bereit ist, mehr zu gehorchen dem Maßstab Gottes, dem Worte Gottes, dem Willen Gottes, als seinen eigenen Wünschen und Trieben. Und das wollen wir festhalten. Wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade viel mächtiger geworden. Und ich muss es mir sagen, dass wir uns da ein herzliches Erbarmen schenken lassen. Ich sage jetzt nicht den Namen, aber ich kenne einen ganz feinen Bruder, Vorzeigefamilie. Sein Sohn bei der Gefährdetenhilfe im Chor geleitet. Ich glaube, ein Mädchen dort zum Herrn geführt, die geheiratet hat, 3 Kinder. Und auf einmal sagt er all dem Ade und schließt mit einem Homosexuellen eine homosexuelle Lebensverbindung und schrieb ein Buch, Nicht mehr schweigen. Ich fragte den Vater, der hat öfters geweint, wie ist das möglich? Wenn es eine Vorzeigefamilie gab, dann doch deine. Sagt, ja, wir hatten einen homosexuellen Diakon, wir wussten das nicht, der hat ihn als 11-, 12-Jährigen verführt. Und fragt mich nicht über diese Zusammenhänge, warum, obwohl das ja gewöhnlich von denen mit Horror empfunden wird, dann doch da diese Tendenz da ist. Und ich erwähne es deswegen, ich kann ja nichts dafür, dass ich nicht verführt wurde. Das ist ja Gnade Gottes, obwohl ich einen völlig gottlosen Hintergrund kam. Also mich eingeschlossen, mir zuerst ein Herz der Barmherzigkeit, der Geduld, denn wenn die Sünde blutrot ist, das Blut Jesu reinigt von aller Sünde. Da gibt es dramatische Zeugnisse und das ist der Reichtum der Gnade Gottes. Und für mich ist einer der schönsten Verse der ganzen Bibel, das steht nicht im Neuen Testament, das steht im Alten Testament, Hesekiel 33, Vers 11. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe nicht gefallen am Tode des Gottlosen. Und wollte vielmehr, dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Und dann fragt Gott, warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Das bringt uns in die Gegenwart Gottes. Und da ist immer der Geist Gottes am Wirken, wenn Menschen sich vor Gott demütigen. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, du weißt, hier steht, unwürdiges Werkzeug ist alles deine Güte und Gnade. Kann mich auch nur berufen auf den Reichtum dieser Gnade und wie du doch aus manchen, das deinem Maßstab nicht entspricht, immer noch Gutes machen kannst. Oft mit kleinen Glauben ein gewaltiger, großer Gott. Und so segne du meine Zuhörer, gib, dass dein Wort Kreise zieht. Und diese Gnade ist auch heute noch alle Tage neu. Und du mögest es schenken, dass doch hin und wieder Freude im Himmel sein darf, weil Sünder Buße tun. Amen.